Radio SRF. International. Am Mikrofon Freddy Gsteiger. Der ferne Osten ist von Erfolgen verwöhnt, von wirtschaftlichen Erfolgen. Keine Weltgegend profitiert derart stark von der Globalisierung. Nirgendwo sonst sind so viele Länder so rasch so wohlhabend geworden. Doch eine Region der Glückseligen ist der ferne Osten nicht. Sicherheitspolitisch ist er inzwischen eine der gefährlichsten Weltgegenden überhaupt. Keiner sagt das so drastisch wie der frühere australische Premier und Außenminister Kevin Rudd.
So much of East Asia is a strategic tinderbox of barely sublimated nationalist tensions.
Große Teile Ostasiens seien ein Pulverfass, ein neuer Balkan, eine Region in einer ähnlich explosiven Situation wie Europa kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Es gibt Spannungen zwischen Nationen, Konflikte zwischen Volksgruppen und Gebietsstreitigkeiten zuhauf. Es gibt die alten, aber längst nicht beigelegten Konflikte zwischen China und Japan, zwischen China und Taiwan und rund um das irrlichternde, immer wieder provozierende Nordkorea. Dazu kommen neuerdings Gebietsstreitigkeiten im Gelben, im Ost- und im Südchinesischen Meer. Es geht um Inselgruppen, um Felsen und um Korallenriffe mit Namen, die noch vor kurzem keinem etwas sagten. Doch die Paracel-Inseln, das Scarborough Riff, die Spratly-Inseln, die Senkaku-Inseln sorgen auf einmal weltweit für Schlagzeilen. Dabei geht es weniger um die paar Felsbrocken und Atolle, vielmehr um wertvolle Fischgründe, Rohstoffvorräte und wichtige Schifffahrtsrouten ringsherum. Akteure in all diesen Konflikten gibt es viele. Das macht die Sache so kompliziert. Doch gemeinsam ist allen Streitigkeiten, China ist stets beteiligt, oft gar deren Auslöser. Der Riese ist nicht nur wirtschaftlich, sondern auch militärisch aufgewacht. Das schildert China-Korrespondent Urs Morf.
Auf seiner ersten Auslandreise nach der Ernennung zum Staatschef machte Chinas neuer oberster Führer Xi Jinping Ende März in Tansania Station. Dass dort eine ganze Reihe von Zusammenarbeitsprojekten lanciert wurden, schlug im westlichen Ausland keine Wellen. Längst hat man sich daran gewöhnt, dass China zu einem der größten Investoren in Afrika und zu einem Großabnehmer afrikanischer Rohstoffe geworden ist. Die chinesischen Medien hingegen waren richtiggehend begeistert, und zwar vor allem über ein ganz spezielles Projekt. China will nämlich 10 Milliarden Dollar investieren, um das Städtchen Bagamoyo an der tansanischen Küste bis 2017 zum angeblich wichtigsten Tiefwasserhafen Afrikas auszubauen. Eine Fernsehsprecherin in den Frühnachrichten am 25. März. Der Ort liegt am Indischen Ozean. Den Ausbau übernimmt ein Konsortium von Firmen aus China und Hongkong. Der Hafen wird von doppeltem Nutzen sein, nicht nur als Güterumschlagplatz, sondern auch als Stützpunkt und Anlaufstelle für Chinas Kriegsschiffe. Dort in Afrika sollen sie Nachschub bunkern und Reparaturen durchführen können. Ein Flottenstützpunkt an Afrikas Ostküste, das ist für China ein gewaltiger Schritt. Ein noch größerer als die überraschende Entscheidung zu Weihnachten 2008. Damals stach nämlich ein chinesisches Flottengeschwader in See, um sich weit weg von China im Indischen Ozean an der Bekämpfung von Piraten zu beteiligen. Diese bedrohten vor der Küste Somalias die internationale Schifffahrt und damit auch Chinas Handelsrouten von und nach Europa und in den Nahen Osten. Bereits damals waren sich ausländische Beobachter einig. Das Geschwader diente zwar tatsächlich dem Kampf gegen die Piraten, aber nicht nur. China wollte außerdem dem Rest der Welt seine Rückkehr auf die Ozeane signalisieren, als Seemacht mit einer hochseetauglichen Kriegsmarine. Das Wort Rückkehr ist in Bezug auf Afrikas Ostküste historisch gesehen genau das Richtige. China hatte nämlich unter den Kaisern der Ming-Dynastie bereits Anfang des 15. Jahrhunderts mehrere Seefahrerexpeditionen Richtung Ostafrikas Küste ausgesandt. Sie gehörten damals zu den kühnsten Unternehmungen der Menschheitsgeschichte. Wir Forscher sind uns einig, dass die Flotten von Admiral Zheng He bei seinen Missionen aus jeweils über 200 Schiffen bestanden. Neben wahrhaft riesigen, in China Schatzschiffe genannten Dschunken, gehörten auch noch kleinere Schiffe zu den Konvois. Das sagt der 70-jährige Historiker Mao Pei-Chi. Der emeritierte Professor der Volksuniversität in Peking gilt in China als die Kapazität auf dem Gebiet Geschichte der Ming-Dynastie und der Expeditionen von Admiral Zheng He. Laut Professor Mao und der Name Zheng He von 1405 bis 1433 insgesamt 7 solche Erkundungsfahrten. Bei jeder hatte er jeweils mehr als 20.000 Mann an Bord, Soldaten, Matrosen, Ärzte. Über die Größe der Schatzdschunken sind sich die Forscher allerdings uneinig. Manche Forscher wollen errechnet haben, dass Zheng He's größtes Schiff so lang wie 1,5 heutige Fußballfelder gewesen sei, also etwa 150 Meter. Andere bezweifeln das stark, zumal ein Schiff in der Dschunkenbauweise bei dieser Länge unpraktisch breit und schwerfällig gewesen wäre. In einem Punkt freilich stimmen Historiker überein. Größere Segelschiffflotten hat es in der Geschichte der Seefahrt weder vor noch nach Admiral Zheng He je gegeben. Zwar brachen nur wenige Jahrzehnte danach Kolumbus und Vasco da Gama zu ihren Entdeckungsreisen auf, aber ihre Schiffe waren verglichen mit Zheng He's Dschunken bloß Nussschalen und sie hatten nur ein paar Dutzend Mann Besatzung an Bord. Gesichert sind auch die Reiserouten von Zheng He's Expeditionen. Jeweils von Chinas alter südlicher Hauptstadt Nanjing am Yangtze aus fuhr die Flotte den Küsten von China und des heutigen Vietnam entlang. Nach Visiten im Golf von Siam umrundeten sie die malaiische Halbinsel und besuchten nach der Durchfahrt der Meerenge von Malakka, Bangladesch, Indien, Sri Lanka. Danach drangen sie in den Persischen Golf vor und vom Roten Meer aus der afrikanischen Küste entlang immer weiter gegen Süden. Bei der vierten Reise gelangte die Flotte bis in die Gegend des heutigen Mosambik. Die Motive, die den Ming-Kaiser Yongle dazu brachten, seinen Admiral auf diese Reisen zu schicken, waren laut Professor Mao erstaunlich modern. China war zu Zheng He's Zeit nach der fast 100-jährigen Fremdherrschaft der Mongolen gerade wieder zu einer Großmacht erstarkt. Deshalb wollte der Ming-Kaiser dem Ausland Chinas Widerung eine militärische Stärke vorführen, seinen Reichtum und die Fähigkeit, überregional Einfluss zu nehmen. Professor Mao bestätigt, dass nach dem Tod des Kaisers Yongle die Reisen von Admiral Zheng He zu einem abrupten Ende kamen. Yongles Sohn und Thronfolger hatte andere Ansichten und Prioritäten als sein Vater. Er fand diese Expeditionen sinnlos und kostspielig. Die auch unter Sinologen immer wieder gehörte These, China habe sich nach den Erkundungsfahrten Zheng He's radikal vom Meer und der Seefahrt abgewendet, bezeichnet Professor Mao dennoch als Märchen. Obwohl sich der Kaiserhof keine teuren Flotten mehr leistete, habe Chinas Überseehandel in der Ming-Zeit und auch in der darauffolgenden Qing-Dynastie geblüht, wenn auch fortan privat finanziert und vorab auf die regionalen Küsten begrenzt. Nicht wegdiskutieren lässt sich jedoch, dass China nach seinem kurzen, aber beeindruckenden Intermezzo mit der größten Flotte der Welt jahrhundertelang in Sachen Kriegsmarine den Anschluss verpasste. Danach hatte es den Kanonenbooten der nach Ostasien vordringenden westlichen Seemächte während sehr langer Zeit nichts Ebenbürtiges entgegenzusetzen.
Doch das ändert sich jetzt rapide. Die neue Großmachtambition Chinas ist offenkundig. Das führt unweigerlich zu Problemen, stellt Tim Huxley fest. Der Asien-Strategie-Experte leitet das Singapur-Büro der Londoner Denkfabrik IISS.
Wann immer in der Weltgeschichte Länder zu Großmächten wurden, gab es Verwerfungen, Konflikte, Krisen und oft sogar Kriege. Das ist auch jetzt im Fall von China nicht anders. Es müsste mehr getan werden, um die Risiken zu begrenzen.
China verfügt auch über die Mittel, um seinen Ehrgeiz durchzusetzen.
It's not just a question of procuring and bringing into service weapon systems which are increasingly effective.
Außerdem werden nur immer neue, wirksamere Waffensysteme gekauft. Waffensysteme, mit denen sich zunehmend auch weit entfernte Ziele ansteuern und zerstören lassen. Gerade der Ausbau der Hochseekriegsflotten ist ein klares Signal für militärische Ambitionen, die weit über die Landesgrenzen hinausreichen. Gleichzeitig wandeln sich auch die Einsatzdoktrin, die militärische Ausbildung, die Kommandostrukturen. All das zusammen führt zu einer Militarisierung der Region.
New equipment may indeed contribute to significant improvements in military capability.
Erschwerend komme hinzu, dass China zurzeit nicht wirklich berechenbar sei, sagt Tim Huxley.
It's increasingly clear that China isn't that the Chinese foreign policy and security policy making establishment is not some sort of.
Es wird immer deutlicher, dass China keine Einheit ist. Es gibt viele interne Debatten, ja sogar heftige Auseinandersetzungen. Man weiß nicht, wer in welcher Frage das Sagen hat, ob nun die Regierung, die Partei, die Armee. China agiert deshalb oft impulsiv. Der Weg, den das Land langfristig gehen will, ist nicht klar vorgezeichnet. Vieles ist in Bewegung.
Some quite serious problems affecting the party and anecdotally affecting the PLA as well.
Sichtbar ist Chinas Muskelspiel in einem seiner großen Marinehäfen in Qingdao. Urs Morf hat ihn besucht.
In Qingdao, Chinas Hafenmetropole auf der Halbinsel Shandong am Gelben Meer. Hier herrscht nicht nur an dem Dutzend kleiner Molen Hochbetrieb, an denen Fischkutter, Fähren und Touristenboote an- und ablegen. In einer anliegenden Bucht ist in den letzten zwei Jahrzehnten Chinas viertgrößter Containerhafen gebaut worden. In einer weiteren Bucht befindet sich hinter hohen Mauern der Heimathafen der nördlichsten von Chinas drei Kriegsflotten. Containerhafen und Flottenstützpunkt werden wie überall auf der Welt von bewaffneten Uniformierten äußerst streng bewacht. Nicht weit vom Stützpunkt aber befindet sich auf einem weiteren riesigen Gelände das Museum der Kriegsmarine. Chinesische Besucher, aber auch neugierige Ausländer dürfen hier für eine Eintrittsgebühr von umgerechnet 8 Schweizer Franken Patrouillenschiffe, amphibische Landeboote, Torpedos, alte Kampfflugzeuge und Modelle von Chinas neuesten Mittelstreckenraketen besichtigen und sogar anfassen. Die Hauptattraktion sind aber zwei ausgemusterte Zerstörer, die im graublauen Tarnanstrich an der Mole des Museums vor Anker liegen. Liu Qian ist Offiziersveteran. Jahrelang tat er Dienst auf chinesischen U-Booten. Heute arbeitet er, immer noch im Sold der Volksbefreiungsarmee, als Führer im Marinemuseum. Er erklärt: Wir sind an Bord eines knapp 113 Meter langen Zerstörers, den die Sowjets 1943 gebaut haben und dessen Hauptwaffe Torpedos sind. Das Schiff war Teil der sowjetischen Pazifikflotte und stand im Zweiten Weltkrieg im Einsatz. 1954 hat China es den Russen abgekauft. Bereitwillig, schildert Liu, der seit der Versetzung in den Museumsdienst einen leichten Bauchansatz bekommen hat, die Entwicklung von Chinas Kriegsmarine nach der Gründung der Volksrepublik. Zunächst investierte China in seine Landstreitkräfte, danach in die Luftwaffe. Die Marine kam als letzte der drei Waffengattungen an die Reihe. Noch bis vor gar nicht langer Zeit hatte sie lediglich kleine antiquierte Patrouillenboote sowie von den Sowjets erworbene, ebenfalls nicht gerade moderne Kriegsschiffe. Der Grund dafür findet sich, so Liu, in der bis nach Ende der Mao-Zeit gültigen Militärdoktrin. Sie sah die beiden Hauptbedrohungen für China in einer Landinvasion oder aber einem Atomkrieg. Deshalb baute man Bunker und bereitete sich mit einem riesigen Landheer auf einen potenziellen Volkskrieg vor. China verstand sich fast ausschließlich als Land und nicht als Seemacht. Doch das hat sich mittlerweile grundlegend geändert. Einen Wendepunkt stellten laut dem U-Boot-Veteranen Liu 1988 Scharmützel mit Vietnam in der südchinesischen See dar. Es ging dabei um die Vorherrschaft über die Spratly-Inseln. Bei Ausbruch des Konflikts zählte die chinesische Südflotte zwar insgesamt 70 Schiffe, aber nur 14 davon waren überhaupt seetüchtig und kein einziges war voll funktionsfähig. Das größte Schiff im Einsatz war der Zerstörer Nummer 531, der eigentlich mit Raketen hätte bestückt sein sollen. Bloß fehlten eben die Raketen. Und nach nur 14 Schüssen versagten auch die Artilleriegeschütze ihren Dienst. Die 531 kämpfte dann mit den eigentlich für die Luftabwehr gedachten Maschinengewehren weiter, erzählt Leo grinsend. Kein Wunder, endeten die Auseinandersetzungen zu Wasser in einem Fiasko für die chinesische Seite. Seither allerdings hat sich die Lage drastisch verändert, sagt Leo stolz. Wir haben viel importiert, Waffensysteme und auch ganze Schiffsantriebe. Zudem haben wir massiv in die eigene Forschung und Entwicklung investiert. Deshalb, so bilanziert der ehemalige Offizier, sei Chinas Kriegsmarine heute zwar nicht gerade auf dem weltweit höchsten Stand, aber zumindest in Asien absolut erste Klasse. Dass diese Einschätzung zutreffend ist, zeigte ein Ereignis am 25. September letzten Jahres. Mit gebellten Kommandos und Militärmusik, so stellte Hu Jintao, damals noch Parteichef und damit offizieller Oberbefehlshaber von Chinas Streitkräften, das gegenwärtige Kronjuwel der Marine in den Dienst, nämlich Chinas ersten Flugzeugträger, die Liaoning. Einst hieß das Schiff Varyag, es war 1985 in der Sowjetunion auf Kiel gelegt, aber bis zu deren Zusammenbruch nicht fertig gebaut worden. 1998 ersteigerte China den Schiffsrumpf aus der Konkursmasse der Sowjetflotte unter dem Vorwand, darauf ein schwimmendes Casino betreiben zu wollen. Stattdessen hat eine chinesische Werft den Flugzeugträger überholt und neu ausgerüstet. Gegenwärtig ist die Liaoning zwar noch keineswegs wirklich einsatzbereit, aber sie dient dazu, das hochkomplexe Manövrieren eines Flugzeugträgergeschwaders sowie das Starten und Landen von Kampfjets auf hoher See zu üben. Denn Chinas Militärs wollen bis spätestens 2020 die Liaoning und dazu noch mindestens einen weiteren, größeren und selbstgebauten Flugzeugträger zur Kampfbereitschaft entwickelt haben. Chinas Aufholjagd auf die anderen Seemächte ist in vollem Gange.
Genau das stört natürlich die etablierte Supermacht USA, die bisher im Westpazifik und zumindest auf See im ganzen Fernen Osten unangefochten die Hauptrolle spielte. Das soll so bleiben, macht US-Präsident Barack Obama unmissverständlich klar.
So here is what this region must know. I have directed my national security team to make our presence and mission in the Asia Pacific a top priority.
Das US-Engagement im asiatisch-pazifischen Raum habe oberste Priorität. Für Obama ist es sogar wichtiger als die militärische Präsenz in Europa oder im Nahen Osten. Und Vizepräsident Joe Biden warnt, es liege auch in Chinas Interesse, offene militärische Konflikte zu vermeiden.
I'm confident that it's in the interest of China that it not result in conflict. The last thing that they need at this moment, and they're dealing with the incredible potential and incredible.
Zumal militärische Konflikte auch wirtschaftlich katastrophal wären. Allerdings, das galt auch in der Vergangenheit für fast alle Konflikte, hat sie aber nicht verhindert. Chinas Auftreten wird auch in Japan mit größtem Misstrauen verfolgt. Das Land rückt Schritt für Schritt von seinem Pazifismus ab, dem es sich seit dem Zweiten Weltkrieg verpflichtet hat. Aus Tokio, Martin Fritz.
Nur wenige Japaner protestierten im vergangenen Herbst gegen Chinas Anspruch auf eine Inselgruppe im Pazifik, die in Japan Senkaku heißt. Als Reaktion auf die anti-japanischen Unruhen in China forderten die Demonstranten ein stärkeres Japan. Japan steht zu nackt da. Wir sollten uns wie jedes andere Land ganz normal verteidigen können. Das hat nichts mit dem alten Imperialismus zu tun. Seit der Aufnahme der Beziehungen vor 40 Jahren haben japanische Investitionen 5 Millionen Arbeitsplätze in China geschaffen. Viele Milliarden Dollar staatlicher Entwicklungshilfe flossen von Tokio nach Peking. In Japan ist man frustriert, dass China diese Wiedergutmachung für den Zweiten Weltkrieg nicht anerkennt. Der konservative Premierminister Shinzo Abe verfolgt daher eine harte Linie. Wir werden unser Territorium, das Eigentum und die Bevölkerung zu Lande, auf dem Wasser und in der Luft verteidigen. Eigentliche Ursache für den Inselstreit ist das geänderte Verhältnis zwischen den beiden Riesen in Ostasien. Vor 40 Jahren war China noch arm und hilfsbedürftig. Japan konnte sich großzügig zeigen, obwohl es den Krieg verloren hatte. Doch durch die rapide Modernisierung ist China auf Augenhöhe zu Japan gewachsen. Erstmals in ihrer Geschichte seien die Nachbarn zur gleichen Zeit Großmächte, erklärt der Politologe Michael Yehuda.
But now we've reached a point. Since the end of the Cold War.
Niemals hatten China und Japan diese Art von Beziehung. Daher gibt es keine historische Erfahrung, auf die man sich beziehen kann, und keine institutionellen Wege, um dieses Verhältnis auszudrücken. Das Ergebnis ist eine sehr unbehagliche Beziehung. Die neue Rivalität wird durch das Trauma des Zweiten Weltkriegs kompliziert. Die Massaker von Nanking und die Menschenexperimente der Armeeeinheit 731 zeigten den Chinesen, dass sie von den Japanern als minderwertig betrachtet wurden. Doch Japan bekennt sich bis heute nicht richtig zu diesen Kriegsverbrechen. Das geschieht zum einen aus dem kulturellen Gefühl der Scham heraus. Zum anderen erlauben es die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki, dass Japan die eigenen Verbrechen verdrängt, meint der japanische Autor Yoshikazu Kato, der lange in Peking lebte.
Talk about Nanking is to some extent is like a taboo.
In Japan ist das Massaker von Nanking ein Tabu, weil es die Sichtweise vieler Japaner stört, auch sie seien ein Opfer des Krieges.
Nanking or, you know, invade to China, just standing on, we are the victim.
Doch nun steht die Kriegsschuldfrage der Selbstbehauptung von Japan im Weg. Tokio sucht neue Wege, um Chinas Hegemoniestreben zurückzudrängen. Dafür erhöhte Japan erstmals seit über einem Jahrzehnt die Rüstungsausgaben. Vor allem setzt die Regierung von Shinzo Abe auf Wirtschaftsdiplomatie, etwa durch den Beitritt zu den Verhandlungen über einen Freihandelsvertrag der Pazifik-Anrainerstaaten. Das soll Japans Sicherheitspartnerschaft mit den USA stärken und China in der Region isolieren. Premier Abe:
It is high time in this age of Asian resurgence.
Japan muss mehr Verantwortung übernehmen, unsere gemeinsamen Gesetze und Werte fördern.
All the high achievers in the region.
Abes Ziel, Japan zu stärken, beeinflusst sogar die japanische Energiepolitik. Seine konservative Regierung will auch deswegen an der Atomkraft festhalten, damit die Option einer eigenen Atombombe gegenüber China glaubwürdig bleibt.
Mindestens so unruhig, ja verängstigt, ist man in Chinas kleineren Nachbarländern. Aus wirtschaftlichen Gründen hätten sie alle am liebsten ein ungetrübtes Verhältnis zu China. Doch Pekings forsche Außen- und Sicherheitspolitik verhindert das. Fast alle Länder der Region reagieren, indem sie ihrerseits die militärische Kampfkraft stärken, sagt Tim Huxley von der Strategiedenkfabrik IISS.
It's absolutely clear that many armed forces in the Asia-Pacific region are improving their all-round military capabilities.
Fast jedes Land in der Region erhöht seine militärische Schlagkraft. Die Verteidigungsetats werden Jahr für Jahr massiv hochgefahren. Zum einen wächst das Gefühl der Bedrohung, das Misstrauen. Zum anderen kann man sich die Aufrüstung dank der guten Wirtschaftsentwicklung auch leisten.
To their defense ministries and armed forces.
Die zweite Reaktion ist, dass die Länder Ostasiens mehr oder weniger lautstark die USA zu Hilfe rufen. Obama zwingt also die US-Militäranstrengungen niemandem auf, er wird vielmehr um eine Art Rückversicherung gebeten. Von Ländern wie Singapur, Thailand, Südkorea, Malaysia, Australien oder den Philippinen. Aber neuerdings sogar von lange Zeit Amerika skeptischen Staaten wie Indonesien oder Amerika feindlichen wie Vietnam.
On balance, it's a good thing that the US is emphasizing the Asia-Pacific in its defense and security strategy.
Alles in allem ist es eine gute Sache, dass die USA ihr Engagement im asiatisch-pazifischen Raum betonen. Die kleinen Länder in der Region suchen diese Rückversicherung, nachdem der dominierende Akteur hier, China, immer forscher auftritt und für wachsende Spannungen sorgt.
Aus Sicht der Länder rund um China ist das Problem also nicht zu viel US-Militärpräsenz, sondern allenfalls zu wenig. Ein Rüstungswettlauf, angeheizt von China, erwidert durch die USA und ergänzt um all die kleineren Regionalmächte, ist kein Erfolgsrezept. Soll das Pulverfass Fernost nicht Feuer fangen, wären Verhandlungen über all die Streitigkeiten dringlich. Doch China verweigert sich der internationalen Rechtsprechung durch UNO-Gerichte. Und es will auch nicht all die Streitigkeiten um Inselgruppen und Handelswege in einer großen Verhandlungsrunde beilegen. Zugleich beharrt es unerbittlich auf Gebietsansprüchen auf See, die historisch zweifelhaft belegt und völkerrechtlich nicht haltbar sind.
China's traditional foreign and security policy is to deal with states in the region on a bilateral basis.
Auffallend ist, dass China mit jedem Staat in seiner Nachbarschaft einzeln verhandeln will, aus einer klar dominierenden Position heraus. China verweigert sich umfassenden Gesprächen, weil es nicht will, dass sich die anderen Staaten auf eine Position einigen und so eher von gleich zu gleich verhandeln könnten. Doch solche Verhandlungen wären zwingend.
Dazu kommt, es fehlt im fernen Osten jegliche tragfähige Sicherheitsarchitektur, beklagt Tim Huxley.
The security architecture of the region is rather weak. This isn't like the North Atlantic.
Leider existiert keine regionale Sicherheitsstruktur wie die NATO in Europa, die für Stabilität sorgen könnte. Zumindest müsste man für mehr Transparenz im Rüstungsbereich sorgen. Man müsste die multilaterale Zusammenarbeit in der Region, gerade auch im militärischen Bereich, stärken. Natürlich lässt sich die NATO nicht einfach kopieren. Doch eine Art Sicherheitspakt, zugeschnitten auf die lokalen Bedürfnisse, ist auch im fernen Osten dringend nötig.
Die Wahrscheinlichkeit ist also groß, dass die Spannungen nicht so schnell abebben, dass es zu immer neuen Provokationen kommt, zu neuen Scharmützeln auf See, mit dem Risiko, dass irgendwann ein Zusammenprall zum Krieg eskaliert. Misstrauen, Machtkämpfe, Hochrüstung, ein explosiver Mix.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.